Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Darmstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Nur heute nicht. Heute habe ich mir mal was Besonderes überlegt und ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Und beginnen möchte ich diese ganz besondere Ausgabe mit einer Zahl. 12.086. Das ist die Anzahl der Spiele und Demos, die laut Valve vergangenes Jahr auf Steam veröffentlicht wurde. 12.086, ich habe das mal ausgerechnet, das bedeutet 1.007 Spiele pro Monat oder 232 Spiele pro Woche oder 33 Spiele pro Tag. Ich weiß nicht, wie viele Stunden euer Tag da draußen so hat, meiner jedenfalls nicht genug, um auch nur ansatzweise einen Überblick über diese Spieleflut zu behalten. Die Steam-Spielregale, wenn man mal so ein Bild bemühen will, sind also brechend voll und jeden Tag werden über 200 neue Spiele dazugestellt. Entwicklerteams müssen in dieser Welt nicht mehr nur ein gutes Spiel machen, sondern außerdem dafür sorgen, dass die Welt überhaupt von ihrer Arbeit was mitbekommt. Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit ist der neue Goldstandard des Erfolgs. Auf den vordersten Plätzen drängen sich alle, die den Algorithmus beherrschen oder ehrlich gesagt schlichtweg Glück hatten. Das hat auch Konsequenzen für Spielerinnen und Spieler, für mich zumindest auf jeden Fall, weil es so viele Spiele und auch so viele gute Spiele gibt, bleibt viel zu selten Zeit übrig, absichtlich einmal dort zu stöbern, wo sich die, ich nenne sie mal, Verlierer dieses Wettkampfs tummeln. Die Spiele, die nicht unbedingt schlecht sind, aber es nicht geschafft haben, ins Scheinwerferlicht zu springen. Und genau diese Spiele will ich heute aufstöbern und kennenlernen. Hier in dieser ganz besonderen Folge OrkiCool trifft die letzte Seite auf Steam. Die allererste Frage, die ich mir für diese Recherche hier gestellt habe, war: Gibt es überhaupt die letzte Seite von Steam? Denn wenn ich ein Suchwort eingebe, bekomme ich die Ergebnisse in einer Liste angezeigt, die sich scheinbar endlos immer wieder mit weiteren Suchergebnissen nach unten fortsetzt, wenn ich an das Ende dieser Liste gelange. Die große Frage ist jetzt nun also erstmal: Ist diese Liste wirklich endlos oder stößt sie doch irgendwann mal an ein Ende? Ich habe es ausprobiert und zwar mit jedem einzelnen der Suchbegriffe, die mich auf die Fährte eines Spiels schicken sollten, das ich hier in dieser Sonderfolge treffen möchte. Der erste Suchbegriff, und damit beginnen wir, lautet Dungeon. Ja, lasst mich, ich mag Rollenspiele nun mal und bin neugierig, bei welchem Titel ich mit diesem Wort lande. Ich verspreche, nachher kommen noch Suchworte, mit denen vielleicht mehr Leute von euch was anfangen können, aber jetzt lasst mir doch mal diesen Kuchen auf meinem Teller. Also, Wort Dungeon in das Suchfeld bei Steam eingegeben, Ergebnisse nach Relevanz geordnet, denn wir wollen ja keine Reise in die Vergangenheit, sondern auf die letzte Algorithmusseite und Enter. An den jetzt aufploppenden Spielen scrolle ich direkt nach unten vorbei, woraufhin Steam nach kurzer Bedenkzeit immer wieder neue Titel erscheinen lässt. Immer und immer und immer wieder. Ich derweil stelle meinen Mauszeiger auf dauerhaftes Scrollen fest, vielen Dank für dieses Feature übrigens, lieber Mausbauer, und schaue der Liste auf meinem Bildschirm dabei zu, wie sie immer länger und länger und länger wird. Nach etwa 45 Sekunden, in denen Hunderte, es müssen im Grunde tausende Spieler an mir vorbeigerauscht sind, komme ich schließlich ans Ende der Ergebnisse für das Wort Dungeon und lande bei der Demo für ein Spiel namens Duck and Roll. Noch nie gehört, ich bin gespannt. Das ist übrigens Musik aus dem Trailer, damit ihr meinen Eindruck bekommt. Duck and Roll ist ein Roguelite-Dungeon-Crawler, der die Geschichte einer kleinen, süßen Ente mit Magierhütchen erzählt, die gegen, na klar, Wildschweine, Ratten, Hasen und andere böse, dreinblickende Tierchen kämpfen muss. Dafür werfen wir, und das ist ganz interessant, eine Handvoll Würfel, deren Augenzahl dann darüber entscheidet, welche der magischen Angriffe wir in der jeweiligen Angriffsrunde nutzen dürfen. Gerahmt und inszeniert ist das alles ganz harmlos süß, irgendwo zwischen Pixel-Look und Zeichentrickfilm. Dass das Spiel übrigens Duck and Roll heißt, also Ente und Rollen, weiß ich nur aus der Textbeschreibung aus dem Steam Store, denn der Titel wurde nicht übersetzt. Stattdessen stehen dort Schriftzeichen, die sie nach einer kurzen Recherche als koreanisch herausstellten, etwa so klingen: Oil and Royal. Und wörtlich übersetzt Ente und Würfel übersetzt bedeuten. Denn ja, Duck'n'Roll wird von einem koreanischen Entwicklerstudio namens Gold Pumpkin Inc. produziert. Und hier wird es interessant. Zumindest, wenn man sich ein bisschen für Inneneinrichtung interessiert. Ich war natürlich neugierig und wollte mehr über diese Firma mit dem, ich finde ja schon, kuriosen Namen Goldpumpkin herausfinden. Die einfache Google-Suche brachte mich allerdings nicht zur Spielefirma, sondern lediglich in diverse Online-Shops, die sich auf Kürbisse spezialisiert haben, und ich hatte keine Ahnung, wie viele Kürbis-Online-Shops es gibt. Naja, also übersetzte ich meine Suchanfrage dank der Magie moderner Technologie ins Koreanische und versuchte nochmals mein Glück. Und dann stieß ich tatsächlich auf Ergebnisse. Zwar entdeckte ich nicht die offizielle Webseite des Entwicklerstudios, fand dafür aber etwas noch viel, viel Interessanteres, nämlich den Eintrag der Firma auf der koreanischen Webseite GameJob, eine Art Kontakt- und Jobbörse für die deutsche Spielebranche. Hier konnte ich nachlesen, dass Goldpumpkin 2020 gegründet wurde, 2021 einen kaum beachteten Dungeon Crawler namens Endspell veröffentlicht hatte und von damals bis heute nur aus zwei Entwicklern besteht. Und diese beiden Entwickler haben auf GameJob zwei Fotografien ihres Büros veröffentlicht, und da musste ich ein bisschen staunen, wie trostlos und kühl ihre beruflichen vier Wände aussehen, in denen Duck'n'Spell wohl just in diesem Moment, während ich hier spreche, entsteht. Gucken wir uns die Bilder mal an. Das erste Foto zeigt den Blick in ein Einraumbüro, das komplett ohne Wandbilder oder Dekoration auskommt. Auf der linken Seite stehen die beiden Arbeitsplätze der Entwickler, große Monitore, klassische Bürostühle, gerahmt von Abstellschränkchen, auf denen Desinfektionsmittel, Handreiniger, WLAN-Router und Lautsprecher stehen. Ich habe versucht, mit Google Lens die genauen Produkte herauszufinden und mir dann gedacht, nein, Dom, hör auf. Das ist der falsche Weg dieser Recherche. Naja, auf der gegenüberliegenden Seite des Raums, der übrigens von zwei großen Fenstern und vier unerbittlich grell leuchtenden Halogenlampen beleuchtet wird, stehen zwei weitere Schreibtische und Stühle, die allerdings nicht benutzt werden. Spätestens hier kam mir die Vermutung, naja, das Duo, das arbeitet da in einem gemieteten Coworking Space, auch wenn ich trotzdem weiterhin über die fehlende Deko nur den Kopf schütteln kann. Das zweite Bild zeigt die andere Perspektive, der Blick aus dem Raum heraus in Richtung Eingangstür. Whiteboard, Lehrerkleiderständer, Kühlschrank, Mikrowelle, Schlafcouch, Raumentlüfter. Dieser Raum sieht wie ein Level aus den Backdoor-Horrorspielen aus, in denen man durch diese endlos leeren Büroräume wandert und nach dem Ausgang sucht. Nochmal, wer weiß, wie strikt die Dekorationsvorschriften dieses Coworking Space irgendwo in Korea sind, aber ich könnte hier wirklich nicht glücklich werden. Umso spannender zu sehen, wo ein Spiel wie Duck'n'Roll offenbar entsteht. Kleiner Fun Fact noch am Rande. Wir haben uns ja alle gemeinsam, nehme ich mal an, über den Namen des Entwicklerstudios Golden Pumpkin, also goldener Kürbis, gewundert. Eine kurze Recherche später stellte sich heraus, das ist kein Zufall. Der goldene Kürbis ist ein Schmuckstück, das insbesondere in China generell, aber auch in der Philosophie des Feng Shui als Geschenk weitergegeben wird, um dem Beschenkten ewigen Wohlstand und Gesundheit zu schenken. Diese Hintergrunderklärung klärt übrigens auch auf, warum der goldene Kürbis als Gegenstand in Spielen wie Stardew Valley auftaucht, um in diesem Beispiel in der Gunst von Dorfbewohnern und Dorfbewohnerinnen aufzusteigen. Toll, spannend, das soll mir reichen. Ab geht's zur nächsten, letzten Seite. Und dieses Mal will ich einen Begriff ausprobieren, der ein wenig mehr Mainstream-Appeal, sag ich mal, als Dungeon hat. Meine Wahl fiel jetzt auf Horror. Und während ich mir wieder fast eine Minute lang bis zum Ende der Ergebnisse scrollte, war ich so richtig neugierig, denn gerade in diesem Genre entdecke ich immer wieder wahnsinnig experimentierfreudige und ungewöhnliche Spiele. Ich rechnete also in diesem Moment noch mit kuriosem, seltsamen Kram, der zu abgefahren für die obersten Suchergebnisse ist. Und irgendwie stimmte das dann auch, als ich endlich zum letzten Eintrag durchbrach.
Oh Gott, was macht der Gordon hier? Warum, was ist hier los? Oh Gott!
Vor mir präsentiert sich das Spiel Trans-Siberian Railway Simulator, also transsibirischer Eisenbahnfahrsimulator. Ein Mix aus Survival-Spiel und Shooter, der als Early-Access-Titel im Jahr 2024 erschien. Und oh mein Gott, wir müssen über die Screenshot-Galerie zuallererst reden. Um in Stimmung zu kommen, wünsche ich mir jetzt hier so Baumarktmusik, die man immer hören kann, wenn man im Baumarkt dabei zusieht, wie die kleinen Männer in den kleinen Monitoren Grills zusammenbauen oder sich mit Fett einreiben. Ich glaube, das ist genau die richtige Stimmung. Genau. Oh ja, das ist richtig. Okay, los geht's. Die durchlaufenden Bilder zeigen nämlich genau die Szenen, wie ich sie vom Überlebenskampf im tiefsten Transsibirien erwarten würde. Eisige Landschaften, gefrorene Bäume, Männer mit Bärenmützen, die mir Fleischkonserven aus einem alten Autokofferraum herausverkaufen. Na klar, jemand schießt mit einer AK auf ein Reh und dann auf einen Bären und dazwischen immer wieder Wodka und sonstiger harter Alkohol, der von der Flasche in den Mund läuft. Abgefahren. Und offenbar viel besser, als ich anhand dieser Bilder erwarten würde. Denn seit Release des Spiels im Mai diesen Jahres sind knapp 900 Rezensionen schon eingetrudelt, die dem Spiel ein sehr positiv schenken. Und das ist wirklich gut, gerade für ein Entwicklerstudio, das ich selbst noch nie gehört habe. Und das heißt Pentacle. Also wie Tentacle, also das Tentakel, nur mit P. Zeit für eine kleine Recherche. Erstmal das Wort. Pentacle oder Pentakel im Deutschen beschreibt offenbar ein Symbol, das exakt wie ein Pentagramm aussieht, nur mit einem geschlossenen Kreis um sich herum. Das Ding, also dieses Pentakel, steckt voller okkulter Bedeutung und wird von Wahrsagern, modernen Hexen, neopaganen Glaubensgruppen wie dem Wicca-Kult zum Beispiel oder auch im Tarot verwendet, mal um den Kreislauf des Lebens zu beschreiben, mal um Geister zu beschwören. Bisschen komisch, ist okay, ganz interessant. Spannender Name aber in jedem Fall für ein Entwicklerstudio, das seinen Sitz im polnischen Warschau hat, leider allerdings nicht seine Büroräume öffentlich gemacht hat wie die südkoreanischen Kollegen. Trotzdem ganz interessant, 2018 veröffentlichte Pentacle sein erstes Spiel, The Works of Mercy, ein Horror-Slasher, der weder kommerziell noch in den mittelmäßigen Kritiken erfolgreich war. Ganz anders aber jetzt eben Trans-Siberian Railway Simulator, der sein Publikum gefunden hat. Überschwängliches, möchte ich fast sagen, Lob für die Spielidee, einen Zug durch die Einöde zu führen und bei den regelmäßigen Spazier- und Erkundungsgängen außerhalb der Lok auf Bedrohung reagieren zu müssen, die sich entweder in Tier- oder in Menschenform in den Weg stellt. Oder um es mit den Worten des Users Eisener Pfannenmann zu sagen, der nach 28 Stunden folgendes Review schrieb: Endlich ein Spiel, in dem ich besoffen Zug fahren kann. Schön, toll, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Schließlich wollte ich den Älteren unter uns, der Ü30 gerade, was Gutes tun und für meine letzte Suchanfrage einen Begriff bemühen, der uns allen ein wohliges Gefühl schenkt, nämlich Retro. Und mein Gott, nichts konnte mich auf das vorbereiten, was ich da auf der allerletzten Seite, auf der allerletzten Stelle entdeckte, nämlich ein Jump'n'Run namens Super Gary. Und jetzt müssen wir uns alle nochmal anschnallen. Es beginnt mit einem kleinen Ausschnitt aus dem Trailer und ich kann euch jetzt schon sagen, es klingt anders, als es ist. Es klingt, finde ich, und das meine ich erstmal gar nicht negativ, nach der Musik der Sportclips, die man früher immer, wie hieß das, DSF oder was, angucken konnte. Es hat damit aber nichts zu tun. Aber ich dachte, ich warne mal kurz voraus, falls Kinder im Raum sind. Ihr könnt weiterhin zuschauen. Ach so, ja, und die Sportclips, also ignoriert das. Also jedenfalls, so klingt das. Super Super Gary erschien für Smartphones bereits 2016, im Januar 2019 dann auch für Steam, und schon die offizielle Steam-Beschreibung ist ein kleines Abenteuer, das ich mit euch teilen will. Ich zitiere. Du musst Gary helfen, den Ausgang aus dem Musikwunderland zu finden. Verliere deine Geige nicht, sonst kannst du nicht mehr zurück. Sammle alle Notenbälle ein, fall nicht in Spalten und weiche den lebenden Musikinstrumenten aus. Vorsicht vor den Groupies! Go, go, go! Es ist alles ganz seltsam. Erst recht, wenn man sich das Spiel wirklich einmal auch ansieht. Denn Gary ist ein Mann mit übergroßem Kopf, der irgendwo zwischen Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk parkt. Bewaffnet mit Anzugshose, weißem Hemd, schwarzer Weste und Geige, springt er so ganz unangenehm, süffisant grinsend durch eine quietschbunte Fantasiewelt, sammelt Notenschlüssel ein und versucht uns vergessen zu machen, dass wir dafür immerhin 3 Euro bezahlt haben. Denn ja, ich habe dieses Spiel gekauft, gespielt und das dann auch sehr schnell bereut, denn Super Gary fühlt sich an wie so ein ganz unangenehmes, substanzloses Werbespiel, nur dass ich nie so wirklich weiß, für was hier eigentlich geworben wird. Im Spiel gibt es zwar den Hinweis auf eine Webseite namens supergary.com, aber die ist mittlerweile offline. Dafür weiß ich, von wem dieser Titel kommt, nämlich von Laxity Media, eine Agentur für Auftragsarbeiten aus der Digitalbranche, so würde ich es wohl umschreiben, die im sauerländischen Menden sitzt und seit rund 2011 Jahren, das ist falsch, seit 2011 im Geschäft ist. Ich wollte da jemanden für ein Interview gewinnen, aber leider wollte niemand mit mir sprechen. Super Gary indes blieb für mich ein kurioser Flickenteppich aus seltsamen Einzelbeobachtungen. Bei der Suche zum Beispiel nach dem realen Gary, der offenbar ja die Vorlage für diese Spielfigur gewesen sein könnte, stieß ich auf die offizielle Facebook-Seite des Unternehmens und dort wiederum in den Fotos, die man öffentlich einsehen kann, auf das Foto eines Mannes mit Halbglatze und Geige in der Hand, das so ein bisschen aussieht wie so ein Stock-Werbefoto und mit folgendem Text versehen war, geschrieben von Laxity Media. Ich zitiere: Der echte Gary wird heute, am 23.08.2017 um 22.15 Uhr, wieder in der legendären Kofferversteigerung von SternTV dabei sein. Also nicht verpassen! 3 Ausrufezeichen, neuer Absatz. Und denkt daran, Gary wird das Ding schon schaukeln. Zitat Ende. Ich bin völlig verwirrt. Also, eine Sendung Kofferversteigerung bei SternTV, okay, selbsterklärend. Warum wird er das Ding schaukeln? Ist das ein Insider, den ich nicht mehr verstehe 7 Jahre später? Naja, ich habe nach der Sendung von damals gesucht, in Mediatheken auf YouTube und Co., aber sie ist online nicht mehr auffindbar. Dafür stieß ich auf einen Facebook-Post von SternTV selbst, der genau diese Sendung von vor 7 Jahren bewarb. Und in den wenigen Likes, jetzt kommt's, für diesen Beitrag, entdeckte ich tatsächlich das Facebook-Profil eines Garys, den Nachnamen spare ich jetzt hier mal auf, der sich auf seinen eigenen Fotos wiederum, die man öffentlich einsehen kann, mit einer Geige zeigt und in seinem Profilbild ein Bild von Super Gary sogar stehen hat. Das sind gute Hinweise, würde ich sagen. Es könnte der Super Gary sein. Wer allerdings dieser Gary jetzt ist, auf dessen Facebook-Profil ich gestoßen bin, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was er in der Koffersendung gemacht hat. Ich weiß auch nicht, warum er mit diesem sauerländischen Unternehmen für eine App zusammengearbeitet hat. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so lange gesucht und recherchiert und nachgeguckt. Es gibt keine Spuren dazu. Das ist ein ganz kurioses Ding. Dafür habe ich noch rausgefunden, dass Laxity Media eine sauerländische Handballmannschaft gesponsert hat mit Pizzen. Dafür haben sie in einem Facebook-Post von Super Gary gesprochen. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Naja, das jedenfalls war ein kleiner Ausflug, geführt von 3 Schlagworten in die hintersten Enden des Steam-Katalogs. Und Mensch, dieser Podcast und vor allem die Recherche dahinter, die war ein kleines Abenteuer für mich, für euch und für meine Festplatte auch. Ich muss sagen, trotzdem bin ich froh, mir hier für diese kleine besondere Folge mal die Zeit genommen zu haben, ganz tief in den Abgrund von Steam zu schauen, der ehrlich gesagt ganz anders aussah, als ich mir es vorgestellt habe. Nämlich nicht voller absurder, seltsamer, komischen Spiele, sondern angefüllt mit ganz unterschiedlichen Titeln, vom ambitionierten Early Access Erfolg bis hin zur, ich muss es sagen, lieblos konvertierten Mobile App. Wenn euch das hier gefallen hat und ich mal wieder für euch den Tauchgang nach ganz unten wagen soll, dann schreibt mir gerne eine Mail an post@okcool.space und sagt mir, welche Suchworte ich als nächstes verwenden soll. Ich bin richtig gespannt und habe auch ein bisschen Angst, aber ich bin auch ein bisschen gespannt. Danke euch. Wir hören uns bald wieder. Ich freue mich.